Wir haben uns heute Morgen nicht abgesprochen, der Johnny und ich, aber interessant, dass du, Johnny, oder das heute Morgen mit diesem Ostergruß, der Herr ist auferstanden, er ist wahrhaftig auferstanden, das damit gestartet wurde. Weil bei mir ist es persönlich tatsächlich so, dass ich mir aus irgendeinem Grunde heraus ein bisschen schwer damit tue, mit diesem Ostergruß. Ich habe für mich bei der Predigt überlegt, warum ist es eigentlich so? Warum ist dieser Ostergruß, der ja eigentlich letztendlich nur die Wahrheit sagt, dass Jesus auferstanden ist, warum geht der mir so schwer von den Lippen manchmal? Ein Punkt könnte vielleicht sein, dass es Zweifel daran gibt. Zweifel an dieser Aussage, der Herr ist auferstanden. Glaube ich nicht wirklich an diese Auferstehung? Naja, doch. Von mir kann ich behaupten, dass ich das tue. Für mich ist diese Auferstehung tatsächlich geschehen. Aber man könnte natürlich Zweifel haben. Und es gibt ja auch letztendlich viele Menschen, die sagen, ich habe Zweifel an dieser Auferstehung. Die Auferstehung im Gegensatz zur Geburt und letztendlich auch zur Kreuzigung ist etwas, was man nicht so einfach erklären kann, was man nicht einfach so stehen lassen kann. Die Geburt von Jesus ist für viele Menschen noch irgendwie nachvollziehbar. So sagen sie, okay, kann passiert sein. Warum denn nicht? Maria und Josef waren auf dem Weg wegen der Volkszählung. Gibt es historische Belege dafür. Maria war schwanger. Es war kein Platz mehr in einem Stall, in einer Herberge, in einem Gasthof. Also sind sie auf diesen Stall ausgewiesen. Und die Geburt hat dort stattgefunden. Kann man als historisches Ereignis so stehen lassen? Dazu braucht man nicht an irgendwie einen Gott zu glauben, weil man kann ja auch sagen, naja, letztendlich, ob das Kind von Josef war oder ob Maria fremdgegangen ist und es gibt einen ganz anderen Vater oder ob Gott der Vater wirklich war, können wir nicht beweisen in dem Moment. Spielt aber vielleicht auch für die meisten keine Rolle, wenn es darum geht, einfach Jesus als historische Person so stehen zu lassen. Warum sollte also Jesus nicht in einer Krippe geboren worden sein? Gar nicht ungewöhnlich für die damalige Zeit. Einen göttlichen Anspruch von Jesus bei der Geburt, den kann man hier noch gut ausblenden. Und man kann sich trotzdem vielleicht sogar Jesus als ein Vorbild nehmen, an dem ich mich orientieren kann, ohne dabei daran zu glauben, dass er wirklich Gottes Sohn ist. Ich kann auch einfach sagen, er hat ein vorbildliches Leben geführt, an dem ich mich orientieren kann. Bei der Kreuzigung selbst ist es ähnlich. Auch das ist ein historisches Ereignis, was so stattgefunden hat. Die Kreuzigung war damals nicht unüblich. Es wurden zusammen mit Jesus ja noch zwei weitere Verbrecher gekreuzigt. Also eine Art und Weise, die damals üblich war. Und letztendlich, wenn wir das lesen von Jesus im Evangelium, kann man natürlich sagen, Jesus hat sich halt Feinde geschaffen, die ihn auf diese Art und Weise haben beseitigen lassen. Auch hier kann ich die Perspektive ausblenden, zu sagen, dass er meine Schuld, meine Sünde mit ans Kreuz getragen hat. Wenn ich das nicht möchte, dann kann ich sagen, okay, historisch passiert, Jesus wurde gekreuzigt als jemand, den man beseitigen musste. Es gibt immer wieder viele Dokumentationen rund um Ostern, auch im Fernsehen. Freitagabend zum Beispiel, glaube ich, kam so eine, ich habe sie mir dann gar nicht angeschaut, weil letztendlich läuft es bei diesen Dokumentationen genau darauf hinaus. Jesus wird als eine Person dargestellt, die sterben musste, weil sie halt unbequem war für die Gegner. Wenn man Jesus auf das reduziert, so ist er für die meisten Menschen letztendlich auch kein Problem. Sie können damit leben, dass Jesus gelebt hat und dass Jesus gestorben ist. Aber mit der Auferstehung steht es anders aus. Eine Auferstehung, die kann ich nicht einfach so stehen lassen. Wie soll man die erklären? Es kommt eine neue Komponente ins Spiel, bei der dann die meisten Leute aussteigen und sagen, also nein, eine Auferstehung übersteigt mein Denken, unser Denken. Wir können eine Auferstehung nicht erklären, haben noch nie wirklich eine Auferstehung miterlebt. Wir können aber auch nichts ausblenden an einer Auferstehung. Man könnte also durchaus Zweifel an den Ereignissen am Ostermorgen haben. Kann eine Auferstehung wirklich geschehen sein? Rein wissenschaftlich gesehen fällt die Antwort natürlich mit einem klaren Nein aus. Wissenschaftlich gesehen gibt es keine Beweise für eine Auferstehung und sie ist auch mit unserem Denkhorizont nicht erklärbar. Eine Geburt bekommen wir ständig mit, den Tod auch. Beides gehört zu unserem täglichen Leben. Wir können damit umgehen. Es werden täglich Menschen geboren, sterben täglich Menschen. Beides gehört in unseren Alltag und wir können mehr oder weniger gut damit umgehen. Aber wie sieht es bei einer Auferstehung aus? Wer hat schon mal eine Auferstehung miterlebt? Wie also damit umgehen? Letztendlich müssen wir andere Beweise für eine Auferstehung erbringen als die wissenschaftlichen. Die Auferstehung ist zunächst einmal ein Ereignis, über das wir in der Bibel lesen. Auch das haben wir heute Morgen gehört. Die Ereignisse am Ostermorgen kommen in allen vier Evangelien vor, genau wie die Geburt und die Kreuzigung. Das heißt, hier gibt es letztendlich auch keine Abstriche. Die Bibel berichtet genauso von allen drei Ereignissen: Geburt, Kreuzigung, Auferstehung. Sie stehen in einer Reihe. Und, das haben wir auch heute Morgen gehört, es werden eine Reihe von Zeugen benannt. Letztendlich ist die Auferstehung ein Zeugenbericht. Wir haben gehört von diesen zwei Frauen, die als erstes ans Grab kommen. Matthäus Evangelium sagt es. Beiden Marias kommen am Ostermorgen zum leeren Grab und sind somit die Ersten, die von der Auferstehung erfahren. Über den Engel hören sie, was passiert ist. Zunächst müssen sie dem Engel erst einmal glauben, als er ihnen sagt, Jesus ist auferstanden, er ist nicht mehr hier. Sie sehen das leere Grab, aber sitzt statt Jesus ein Engel dort. Sie machen sich dann eilends auf den Weg mit so einer Mischung aus Furcht und Freude, so steht es zumindest im Matthäus-Evangelium. Sie hören also zunächst nur vom Engel, dass Jesus lebt, erst kurz danach begegnen sie Jesus selbst. Und danach verbreitet sich die Tatsache, dass Jesus lebt, recht schnell und er zeigt sich nach und nach immer mehr seiner Jüngern. Interessant ist, wenn man rund um diesen Ostermorgen mal googelt, was gibt es für Mythos, Erklärungsversuche wegen dieser Auferstehung. Da gibt es einige interessante, zum Teil ja sehr kuriose. Zunächst Sachen, die wir, glaube ich, alle schon mal gehört haben, dass Jesus seine Kreuzigung überlebt haben soll, weil er nur bewusstlos war, gar nicht wirklich gestorben. Oder aber die Frauen haben sich am Grab geirrt, sie sind aus Versehen am Ostermorgen vor lauter Trauer zum falschen Grab gelaufen. Auch ein Erklärungsversuch. Recht populär natürlich auch, die Jünger haben den toten Leib entwendet und letztendlich die Auferstehung und alles drumherum nur ausgedacht. Oder jemand anderes ist für Jesus gekreuzigt worden. Es gibt auch recht kuriose, wie gesagt. Ihr habt es echt im Internet gefunden, dass manche dann sagen, naja, die Auferstehung war nur eine kollektive Vision, die irgendwie alle zur gleichen Zeit gehabt haben. Aber das Highlight, finde ich, ist, Jesus ist in Wirklichkeit ein Alien gewesen. Er war gar nicht auf der Erde, so als Mensch auf der Erde, sondern ein Alien aus dem All. Denke mir schon interessant an, was manche Leute letztendlich glauben, wovor sie sagen, dass Jesus Gottes Sohn ist. Also für mich ist ein Alien sehr viel unglaubwürdiger, als dass Jesus Gottes Sohn war. Oder? Weiß ich nicht. Aber ja, interessant. Es wird also versucht, die Auferstehung erklärbar zu machen. Erklärbar heißt aber letztendlich, dass ich die Auferstehung als Tatsache wegdiskutiere. Weil ich kann sie nicht erklärbar machen. Ich kann nur sagen, okay, wie kann ich diese Ereignisse am Ostermorgen anders deuten als mit einer Auferstehung? Also letztendlich eine Auferstehung leugnen. Auch damals schon kurz nach der Auferstehung von Jesus war das ein Thema. Paulus hat es letztendlich auch schon im Korintherbrief geschrieben. Jetzt hoffe ich mal, dass das funktioniert. Habt ihr die PowerPoint schon gestartet? Ah ja, genau. Danke. Genau. Also im 1. Korinther 15, Vers 12 finden wir schon von Paulus: Wir verkünden alle übereinstimmend, dass Gott Christus von den Toten auferweckt hat. Wie können dann einige von euch behaupten, eine Auferstehung der Toten gibt es nicht? Also schon damals in der Gemeinde in Korinth scheint es ein Thema gewesen zu sein, dass manche daran Zweifel hatten, beziehungsweise sogar geleugnet haben und eine andere Lehre in der Gemeinde verbreitet haben. Wie es zustande kam, weiß ich nicht genau. Vielleicht glaubten sie auch an eine Art Leben nach dem Tod, aber ohne, dass es dafür eine Auferstehung von Jesus in leiblicher Form geben musste. Eben eher so als ein Geisteswesen ohne eine Auferstehung. Letztendlich eine Tatsache, die ja vielleicht auch heute noch viele Anhänger findet, an irgendetwas nach dem Tod, dass es weitergeht, glauben recht viele Menschen. Sagen, irgendwie wird es schon auch nach dem Tod für uns weitergehen. Aber letztendlich bräuchten wir dafür keine Auferstehung von Jesus. Also wozu dann überhaupt eine Auferstehung? Wozu brauchte es die? Die Argumentation von Paulus im 1. Korintherbrief 15 geht jetzt auf zwei Säulen. Die erste Säule ist, dass er eben Zeugen benennt. Zeitzeugen oder überhaupt Zeugen. Und die zweite Argumentation ist, dass er deutlich macht, eben warum Jesus auferstehen musste. Die Wichtigkeit von der Auferstehung für uns, für unseren Glauben. Er beginnt also damit, eine Reihe von Zeugen. Jetzt funktioniert es wieder nicht. Na super. Genau, jetzt geht's. Er sagt, zuerst habe ich euch weitergegeben, was ich selbst empfangen habe. Christus ist für unsere Sünden gestorben, das ist das Wichtigste. Und so steht es schon in der Heiligen Schrift. Er wurde begraben und am dritten Tage von den Toten auferweckt, wie es in den Heiligen Schriften vorausgesagt ist. Irgendwie, macht's mal eins weiter. Wenn's geht. Genau. Er hat sich zuerst Petrus gezeigt und später allen aus dem engsten Kreis der Jünger. Dann haben ihn mehr als 500 Brüder und Schwestern zugleich gesehen, von denen die meisten noch heute noch leben. Einige sind inzwischen verstorben. Und nochmal eins weiter. Irgendwie mit der. Später ist der Jakobus und schließlich allen Aposteln erschienen. Zuletzt hat er sich auch mir gezeigt, der ich es am wenigsten verdient hatte. Paulus nennt also die ganzen Zeugen der Auferstehung. Er sagt sogar, dass viele von diesen Zeugen noch leben, zur damaligen Zeit halt. Sagt letztendlich, geht doch hin, fragt die, die noch leben, oder nimmt mich, auch mir ist er begegnet, sagt er. Wir haben natürlich heute keine Zeitzeugen mehr. Uns geht's eher so ein bisschen wie Paulus selbst, weil Paulus ist ja letztendlich Jesus auch nicht direkt nach der Auferstehung begegnet, sondern erst sehr viel später, als er seine Begegnung hatte mit dem hellen Licht auf dem Weg nach Damaskus, wo er Jesus begegnet ist. Das heißt, der Beweis für die Auferstehung sind doch letztendlich diese Begegnungen mit Jesus. Wir können zwar Jesus nicht mehr sehen, aber auch wir können ihm doch begegnen. Wir sitzen doch hier und sagen, wir haben alle irgendwo unsere Begegnungen mit Jesus in unserem Alltag gemacht, unsere Erlebnis mit ihm. Und letztendlich, indem wir uns das vergegenwärtigen, indem wir sagen, wir spüren, dass Jesus in unserem Alltag ist, dass er unsere Wege leitet, dass er da ist. In dem Moment verkündigen wir doch die Auferstehung. Wäre Jesus im Grab geblieben, wie könnte er dann wirken, heute noch? Wie könnte er dann in unserem Leben sein? Wie könnte er dann heute und morgen hier mitten unter uns wirken, mitten unter uns sein? Letztendlich sind wir also genauso Zeugen der Auferstehung, indem wir berichten, was wir mit Jesus erleben, wie wir Jesus in unserem Alltag spüren. Ich glaube also an Jesus, weil ich spüre, dass er in meinem Leben wirkt. Somit ist für mich jede Glaubenserfahrung ein Zeugnis davon, dass Jesus auferstanden ist. Ohne diese Tatsache gäbe es keinen Glauben und somit keine Erfahrung mit Jesus. Unser Glaube beruht auf der Tatsache eines auferstandenen Jesus und nicht eines Toten. Somit habe ich erstmal keine Zweifel an dieser Auferstehung, weil es mir eben genau so geht, dass ich sagen kann, ja, Jesus ist da, ich spüre ihn. Und ich hoffe, dass es euch genauso geht. Warum also dieser Punkt mit dem Ostergruß? Der Herr ist auferstanden. Das ist dieser erste Teil, den ich so wirklich unterstreichen kann. Und dann kommt dieser zweite Teil, wo es dann eben heißt, er ist wahrhaftig auferstanden. Und ich habe für mich so ein bisschen festgestellt, dass das oftmals eher für mich zumindest, rede ich jetzt von mir, wie so eine Floskel rüberkommt oder oftmals diesen Eindruck habe, dass dort irgendetwas nachgeplappert wird. Dann habe ich aber festgestellt, je mehr ich darüber nachdenke, über dieses wahrhaftig, desto mehr wird mir bewusst, dass es sehr wichtig ist, das zu betonen, dass er wahrhaftig aufgestanden ist. Warum diese Wahrhaftigkeit zu betonen? Es ist diese zweite Säule, auf der Paulus seinen Korintherbrief in Kapitel 15 aufbaut, dass er sagt, diese Auferstehung hat wahrhaftig stattgefunden und sie musste wahrhaftig stattfinden, weil sonst hätte es ernsthafte und fatale Konsequenzen für uns. Könnt ihr eins, ich probiere es mal, aber eins weitermachen, Luca? Genau. Die Argumentation von Paulus setzt in umgekehrter Reihenfolge an, dass er sagt, wenn Jesus nicht auferstanden wäre, was wäre dann? Er sagt, wäre Christus aber nicht auferstanden, so hätte unsere ganze Predigt keinen Sinn und euer Glaube hätte keine Grundlage. Das ist das, worum es geht. Wenn es keine Auferstehung geben würde, was dann? Die Kreuzigung. Jesus hat unsere Sünden am Kreuz auf sich genommen. Okay, sehr wichtig und Teil dieses ganzen Osterns. Aber was wäre, wenn er das einfach nur mit ins Grab genommen hätte? Endstation im Grab. Und dann? Wäre nicht gut, wäre auch nicht das, was Jesus auch selber gesagt hat. Ja? Die Kreuzigung wäre nichts wert ohne die Auferstehung. Nur durch dieses Zusammenspiel sind wir gerettet. Jesus trug zwar unsere Sünden, wie gesagt, ans Kreuz, aber es wäre total vergeblich gewesen, wenn er im Grab geblieben wäre. Wenn er nicht auferstanden wäre. Also, was wären diese Konsequenzen? Letztendlich, dass sich nichts geändert hätte. Machen wir eins weiter, der nächsten Folie. Genau. Mit Recht könnte man uns dann vorwerfen, wir seien Lügner und keine Zeugen Gottes, denn wir behaupten doch, Gott hat Christus auferweckt. Das kann ja gar nicht stimmen, wenn die Toten nicht auferstehen. Also wenn gesagt wird, es gibt keine Auferstehung. Wie schon gesagt, wenn die Toten nicht auferweckt werden, dann ist aus Christus nicht auferstanden. Eins weiter. Wenn aber Christus nicht von den Toten auferweckt würden, ist euer Glaube nichts als Selbstbetrug und ihr seid auch von eurer Schuld nicht frei. Ebenso wären auch alle verloren, die im Glauben an Christus gestorben sind. Wenn der Glaube an Christus uns nur für dieses Leben Hoffnung gibt, sind wir bedauernswertesten unter allen Menschen. Macht es sehr, sehr deutlich, worum es geht. Wenn wir das wirklich sagen oder wenn wir Zweifel haben an der Auferstehung oder sie gar, wie offensichtlich passiert in Korinth, leugnen und sagen, es gibt keine Auferstehung, dann macht es keinen Sinn, dass wir heute Morgen hier sitzen und sagen, hey, wir haben Christus. Er hat unsere Sünden getragen. Er ist auferstanden. Es wäre ein fatales Irrtum. Es wäre Selbstbetrug. Wir wären letztendlich auch ein Betrüger aufgesessen, weil Jesus selbst ja auch immer wieder gesagt hat, ich werde auferstehen am dritten Tage. Es wäre sozusagen einer der größten Betrüge oder der größte Betrug in der Menschheitsgeschichte. Hätte fatale Folgen. Es gäbe keine Erlösung für uns. Ja, und letztendlich noch schlimmer sogar, es wäre der Tod genauso noch wirksam oder hätte noch diese Macht, wie er hätte oder wie er hat, wenn es keine Auferstehung geben würde. Wir machen mal weiter, nächste Folie. Genau, tatsächlich ist aber Christus als erster von den Toten auferstanden. So können wir sicher sein, dass auch die übrigen Toten auferweckt werden. Der Tod ist durch die Schuld eines einzigen Menschen in die Welt gekommen. Ebenso kommt auch durch seine durch einen einzigen die Auferstehung. Noch eins weiter. Wir alle müssen sterben, weil wir Nachkommen von Adam sind. Ebenso werden wir alle zu neuem Leben auferweckt, weil wir mit Christus verbunden sind. Nur durch diese Auferstehung ist es doch letztendlich so, dass der Tod als Konsequenz überwunden wird. Dass wir uns darauf freuen dürfen, dass wir genauso, wie es hier steht, wie Jesus, der uns vorausgegangen ist, einmal auferstehen werden. Dass wir die Ewigkeit mit Gott teilen werden. Dass etwas Herrliches nach dem Tod auf uns wartet. Wäre Jesus nicht auferstanden, sondern im Grab geblieben, wäre diese Perspektive für uns ja einfach gestrichen, einfach nicht möglich. Und darum ist es so wichtig, diese Wahrhaftigkeit der Auferstehung zu unterstreichen. Nochmal die letzte Folie erstmal. Genau. Ja, nee, eins zurück. Genau. Als letzten Feind vernichtet er den Tod. Das ist das, was einmal auf uns warten wird, wenn Jesus wiederkommt. Aber es ist nur möglich, weil es vor 2000 Jahren schon seinen Anfang genommen hat. Mit der ersten Auferstehung, mit der Auferstehung von Jesus. Das ist der Grund, warum wir Ostern feiern. Das ist der Grund, warum wir diese Lobpreislieder, all diese tollen Lobpreislieder, die wir heute Morgen singen, hier haben. Und ich wollte noch mal ganz kurz zum Schluss diesen Vers, genau aus Römer, macht es ihn doch mal, an die Wand werfen. Wer sollte uns verurteilen? Christus Jesus selbst ist für uns gestorben. Mehr noch, er ist auferstanden. Er sitzt auf dem Ehrenplatz zur rechten Seite Gottes und tritt für uns ein. Das ist für mich noch mal auch zusammengefasst, diese wunderbare Botschaft von Ostern, von diesem Ostermorgen. Der Herr ist uns vorausgegangen. Er ist für uns gestorben, ist dann wieder aufgestanden, um für uns einen Platz im Himmel zu bereiten. Das ist eine wunderbare, herrliche Aussicht, auf die wir uns freuen dürfen. Und daher können wir dieses "Der Herr ist auferstanden" doch beantworten mit einem "Er ist". Ja, genau. In diesem Sinne machen wir weiter mit Lobpreisliedern, die jetzt ganz gut anschließen da an der Stelle.